Wir preisen dich, Vater im Himmel, für dein Wort, mit dem du deinen Geist, in unser Herz, in unsere Seele, in unseren Leib hineinfließen lässt. Willkommen, Heiliger Geist, leite uns in alle Wahrheit. Amen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, hat Johannes gesagt, als er Jesus sah. Das Lamm Gottes. Habt ihr vielleicht auch solche Bilder, Kalender oder Bilderbücher, wo Lamm abgebildet ist? So schöne kleine Lämmer, so niedliche kleine Kuschellämmer. Habe ich eins gesehen in Jerusalem in der Altstadt, im jüdischen Viertel, irgendwo in so einem Shop. Wunderschön. Und dann fällt mir Offenbarung ein. In der Offenbarung, da wird auch vom Lamm geredet. Das Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt, wie geschlachtet. Ganz anderes Bild. Das Lamm Gottes, das leiden musste. Kein schönes Kuscheltier. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Das geschlachtete Lamm, das auf dem Thron sitzt, Leben und Tod in einem. Gottes Opfer für uns. Er. Das Opfer, das er gebracht hat, seines Lebens, das hat Johannes der Täufer schon am Anfang in ihm gesehen und gemerkt, billiger macht er es nicht. Das ist der Preis, sein Leben. Um deutlich zu machen, was unsere Rettung Gott kostet. Dass es nicht mit Worten gemacht ist, auch nicht mit irgendwelchen wichtigen und guten Taten, auch nicht durch seine guten Taten und seine guten Worte, sondern nur und allein durch diese Hingabe, durch sein Opfer. Gestern hatten wir in Chemnitz ein Seminar, den ganzen Tag, Opfergeschichten, Menschen, die zum Opfer geworden sind, in sich die Wunden und die Brüche ihres Lebens wie Schmerzen erleben, immer wieder. Auch wenn sie verheilt sind, solche Phantomschmerzen kennen Menschen, die einen Arm verloren haben oder traumatisch etwas durchmachen mussten. Opfergeschichten waren zu hören aus der Vergangenheit hier im Land. Ein ehemaliger IM hat sich vorgestellt, weil er umgekehrt ist vom verkehrten Weg. Beeindruckend, nahegehend. Ich sage das nochmal ausdrücklich, als Südwest-Wessi kennen wir das nicht so nahe, wie ihr das kennt in euren Nachbarschaften, in euren Familien vielleicht. Aber wir sind nicht so heilig, dass es bei uns nicht auch Verrat oder Treubruch oder schlicht und einfach Übervorteilung von anderen gibt. Also Opfer gibt es bei uns genug auch, nur nicht so typisch. Und deshalb verstehen wir manchmal nicht so genau, was gemeint ist, wenn ihr erzählt. Vielleicht so ähnlich, wie wenn früher die Leute vom Dritten Reich erzählt haben. Mein Großvater zum Beispiel. Es war eine andere Welt, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zusammengebrochen ist. Und man hat lange nichts davon geredet. Und was man dann erzählt hat, war ebenfalls eine Geschichte mit vielen, vielen Schleiern und Verdeckungen. Sprachlosigkeiten, viele Opfer. Also solche Besinnungen auf die Opfer von Menschen lassen natürlich die Frage aufkommen, ja und was nützt dann dieses Opfer des Lammes, wenn wir selber auch Opfer werden? Was nützt es, wenn er gestorben ist und wir leiden trotzdem? Was nützt es, wenn wir ihm uns zuwenden und gleichzeitig diesen Schmerz spüren? Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass wir begreifen sollen, dass Gott unsere Schmerzen nicht nur kennt, sondern mitleidet. Dass er uns nicht einfach unserem Schicksal überlässt und wartet, bis es irgendwann vorbei ist oder noch schlimmer wird. Und manchmal könnte man meinen, es dauert und dauert und dauert und hört nicht auf. Wie lange wird für die Ukraine schon gebetet? Jeden Montag bei uns. Und immer wieder sagt einer irgendwie so, ja Herr, wie lange noch? Wie lange noch? Und jetzt mit dem Konflikt im Nahen Osten, mit den Raketen in den Iran und auf Israel. Ich war im Oktober in Israel und habe Freunde getroffen und ein Ehepaar, die haben gerade einen Schutzbunker an ihr Haus angebaut. So dicke Wände und Eisenverschläge an den Fenstern, war der erste, der da drin übernachtet hat. Und dann sagt Sarale, jetzt bin ich 78 und immer waren wir irgendwie in Angst und irgendwie immer Opfer. Und jetzt mit unserem Alter können wir nicht in Ruhe leben. Wir müssen uns jetzt noch extra einen Bunker bauen, weil es zu weit ist zum öffentlichen Schutzraum. Könnt ihr euch vorstellen, die Leute leben gut, denen fehlt nichts. Außer, dass dieses Opferbewusstsein nicht verschwindet. Das ist wie eine Identitätsmarke, die nicht einfach sich in Luft auflöst, wenn es einem besser geht. Was hilft? Was hilft, wenn nicht dieser Beistand, diese Nähe des Heiligen Geistes, die Frieden bringt ins Innerste, da wo ich bin, wo meine Identität punktuell zusammenfließt aus Gedanken, Gefühlen, Erfahrungen, Erinnerungen. Das Universum ist unendlich, könnte man sagen. Gottes Weite ist schier unendlich. Aber sie muss irgendwo an das Ende kommen, das da innen drin ist, da wo mein Herz den Mittelpunkt meines Lebens markiert. Da will er hin mit seinem Geist und sagen, ich bin bei dir. Die Leiden dieser Welt sind noch nicht vorbei, die werden möglicherweise noch mal ganz anders kommen, als ihr sie kennt. Aber ich bin bei dir, ganz innen drin. Du bist nicht allein. Du bist nicht ausgeliefert dem Schicksal. Auch wenn du ein Opfer von Umständen, von Schuld, von Schande und Scham bist. Ich finde das so wichtig, dass wir begreifen, Gott will nicht äußere Umstände schnell ändern und dann wäre alles gut. Sarale und Pini, sie haben gute Umstände. Aber da drin? Und so geht es vielen von uns. Seit ungefähr 3 Jahren haben wir etwas mehr von der Ukraine kennengelernt. Vor 4 Jahren hatten wir das überhaupt nicht, gar nichts auf dem Schirm, was Ukraine bedeutet, war Russland. Unser Sohn hat immer wieder gesagt, Vater, denk vom Ende her. Und das will ich mit euch jetzt auch mal versuchen, vom Ende der Predigt her zu denken. Wo will ich hinaus mit diesem Thema? Ich will darauf hinaus, dass Opfer, Menschen, die Opferidentitäten haben, Opfererfahrungen gemacht haben, zu Segensmenschen werden sollen. Nicht bestimmt von dem Opfer, sondern vom Segen Gottes. Du hast es vorhin am Anfang auch gesagt. Wir werden gesegnet durch Gottes Nähe, damit wir anderen zum Segen werden, die ebenfalls leiden und in Opfersituationen sind. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, so wurde dem Abraham gesagt. Und alle Kinder Abrahams haben diese geistliche Erbschaft, ein Segen zu sein für andere. Wie werden wir das? Es braucht einen Schritt heraus aus dieser Opferrolle, hinein in das, was priesterliches Leben bedeutet. Luthertum kennt den Ausdruck allgemeines Priestertum. Die katholische Kirche sagt gemeinsames Priestertum. Und alles beides kommt daher, dass im Tempel in Jerusalem eine Priesterschaft da war, die für das Volk vor Gott eingetreten ist, um Versöhnung zu bewirken, zu bezeugen und zu bekennen. In diesem Tempeldienst waren alle Elemente dessen, was wir als Gottesdienst kennen, drin. Sündenbekenntnisse, die den Lämmern damals aufgehalst worden sind. Da kommt der Ausdruck her. Aufgehalst, ins Genick gedrückt. Und dann waren diese Wasserbecken dort, wo die Priester sich reinigen mussten. Wasserbad des Wortes ist in unseren Kirchen das Reinigungsmittel für alle diese Betroffenheiten, für alle diese Empfindungen, die wir haben, für alle diese Störungen unseres Denkens und unserer Seele. Damit die Gnade Gottes uns bestimmt und nicht das Schlimme und das Böse der Welt. Und wir bitten um Offenbarung, so wie die Priester im Tempel vor der Menora, vor diesem Leuchter standen und gesagt haben, jetzt öffne uns die Augen, dass wir sehen, wo dein Weg uns hinführt. Damit wir nicht uns die Konsequenzen selber klar machen aus dem Schlimmen, sondern dass wir merken, wo du uns hinführst. Durch deinen Heiligen Geist. Und die Priester im Tempel haben die Schaubrote vor sich gehabt, um sich selber und alle Welt daran zu erinnern, dass Gott die Fürsorge übernommen hat, die Versorgung für diejenigen, die raus wollen aus dieser Opferrolle und aus diesem Opferdasein. Er erleuchtet nicht nur, sondern er gibt auch die Versorgung, damit wir die Ziele erreichen, die Gott uns gibt. Und dann kann jeder danken für das, was Gott möglich macht und was wir selber nicht zu Weg brächten. Und je tiefer diese Wahrnehmung und diese Erkenntnis in uns Platz greift, desto umfassender wird auch der Lobpreis seiner Herrlichkeit. So wie der Weihrauch alles umhüllt und erfüllt. Habt ihr das schon mal erlebt, so eine katholische Messe mit viel Weihrauch? Das riechst du 3 Tage noch in den Klamotten. Und das ist der Sinn dieser Erfahrung, dass wir merken, Gottes Gegenwart, die durchdringt alles. Das schlimmste Erfahrung wird durchdrungen von seiner Gegenwart. Wenn wir ihm loben und ihm zutrauen, dass er uns rausführt aus dieser Schwierigkeit und eine Erneuerung des Bundes mit ihm möglich macht. Dass wir sagen, jawohl, mit diesem Gott will ich in die Zukunft. Ich lasse mich nicht fixieren auf meine Vergangenheit. Ich lasse mich nicht festlegen auf das, was Schlimmes war. Meine Zukunft ist nicht hinten. Meine Zukunft ist das Reich Gottes und es ist mehr und größer als meine Erfahrungshorizonte, die ich kenne. Darf ich euch als gestandener Südwest-Wessi dabei begleiten? So ein bisschen von Weitem. Ja, dieses gemeinsame Priestertum erleben wir in der geistlichen Gemeindeerneuerung in ganz besonderer und beeindruckender Weise. Deswegen kennen Holger und ich uns schon ein paar Jahre. Und wir haben uns auch, ohne dass ich es gemerkt habe, schon kennengelernt. Und so gibt es viele Berührungspunkte mit Schwestern und Brüdern in anderen Ländern, die wir erst entdecken, obwohl sie schon alt sind. Versöhnungsdienste sind seit 1994 so ein Markenzeichen der geistlichen Gemeindeerneuerung. Ihr habt da vielleicht die Namen Friedrich Aschoff gehört und Weihbischof Eisenbach und Oertel von Jesusbruderschaft und Fürst Castell. Und der Fürst Castell hat irgendwann gesagt, die Versöhnungswege gehen weiter. Und ich habe damals gedacht, ja, Albrecht, hast recht. Aber wo und wie? Und in ungeahnter Weise sind diese Initiativen, die damals waren, jetzt wieder aktuell und neu. Dass wir als Christen herausgefordert sind, Versöhnung zu bringen, wachzurufen, vom Himmel her zu erbitten, da wo Unfrieden so massiv hineinschlägt in das Leben von Menschen, wie wir es uns in der Zeit, die zurückliegt, nicht vorstellen konnten. Versöhnungsdienste sind, so kennen wir das, in unserem persönlichen Leben notwendig, in unseren Ehen, in unseren Familien. Wer kennt Beichte von euch persönlich, Beichten? Ganz hoch, bitte. Ganz hoch. Ich war in der Mehrkonferenz jetzt in Augsburg als einer von 3 evangelischen Pfarrern, die sich zum Beichthören eingetragen haben. 11.000 Leute da, 3 evangelische Pfarrer zum Beichten. Aber 30, 35 katholische Priester, und die sind gelaufen zum Beichten, kann ich euch sagen. Aber abgesehen von diesem persönlichen Seelsorge- und Versöhnungsdienst haben wir ja auch immer wieder solche Fürbittaktionen oder Segensgottesdienste für unsere Orte, für unsere Region, in der wir leben. Gestern in Chemnitz, wie heißt das, Nischel oder wie, ne? Dieses schwarze... Ich habe meine Frau gefragt, hast du eine Idee, warum der Marx hinten so dick ist am Kopf? Normalerweise hat man einen dicken Kopf vorne. Also Rätsel über Rätsel in eurem Land. Aber diese Dinge, ja, wirklich. Obwohl der Marx ja von Trier stammt, ne? Da war ja gar nicht hier. Okay. Aber abgesehen von diesen persönlichen Seelsorge und diesen Gemeinde, regional Verantwortlichkeiten für Frieden, gibt es schon manchmal auch solche Herausforderungen, über diese Grenzen rauszugehen und rauszugucken. Ich habe vorhin schon gesagt, Ukraine war bis vor 4 Jahren für mich keine Größe, war unbekannt. Das war das Erste, was ich gemerkt habe, als bei uns die Friedensgebete losgingen. Ich weiß gar nicht, wofür ich beten soll. Keine Ahnung, was da los ist. Die Nachrichten, alle immer so irgendwie ähnlich. Und da waren unsere Fürbitter beieinander in der Kirche seit dem Kriegsbeginn, und irgendwann kam dann die Frage, warum nicht mal dahin fahren? Was, du willst in den Krieg fahren? Bist du verrückt? Ich kann euch sagen, als wir über die Grenze gefahren sind bei Uschgorod in der Südwestukraine, das war, wenn einer einen Schalter umlegt. Jetzt war ich drin. Nicht mehr Zuschauer. Drin. Und dann begegnest du 20 griechisch-katholischen Priestern, 2, 3 Pastoren, stellen uns vor. Und dann ist allen klar, jetzt wird gebetet. Gehen wir in die Kirche? Nee. Mit Knien auf den Fußboden. Ich kann euch sagen, vergesse ich nicht, mit ihnen vor Gott diese Situation völlig unbeleckt, ohne irgendwelche Idee auszuhalten. Und dann fahren wir nach Lemberg, Lviv heißt es jetzt, treffen da in einer katholischen Gemeinde, einen älteren Jugendkreis, könnte man sagen, und dann erzählt die Lida, wie die erste Rakete in Lviv eingeschlagen hat. Und sie hat gesagt, ich wusste gar nicht, was das ist. So einen Knall habe ich noch nie gehört. Und im nächsten Moment kommt die zweite Rakete. Und es war für sie schlagartig klar, wir haben einen Feind, der uns angreift. Gedanken hatte sie ja also schon zu dem Thema, weil der Krieg schon lief. Aber die Betroffenheit in dem Moment, wir haben einen Feind. Als sie das erzählt hat, war ich stumm. Warum? Weil ich kenne das nicht, Feindschaft dieser Art. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr eine Ahnung mehr als ich. Aber Feindschaft, Bedrohung dieser Art, und wir wollen mitreden. Weile später sitzen wir mit 3 Priestern zusammen und dann sagt der eine, das wäre jetzt das erste Bild, genau. Sagt der Priester, ja, wenn bei uns einer im Sarg heimkommt von der Front, ist das ganze Dorf auf den Füßen bei der Beerdigung. Und alle haben geballte Fäuste in der Tasche. Und ich soll predigen, trösten, ermutigen. Wo kommt die Versöhnungskraft her, die wir brauchen, damit wir selber nicht gefressen werden von dieser Wut und von diesem Hass? Könnt ihr das nachempfinden? So leicht kribbelt es mich, wenn ich euch das erzähle. Weil ich sehe ihn vor mir und sein Gesicht und seine Stimme. Daraus entstanden ist ein Versöhnungsweg in die Ukraine, bei dem wir erinnern an das, was schon war, die Geschichte hinter der Geschichte, in der wir gedenken an Opfer und in dem wir bekennen, was die Sünde ist. Probleme kann man ja nicht bekennen, man muss schon irgendwo auf den Punkt kommen. Und beten für die Ukraine. Und ich habe dann auch die Lieder und andere gefragt, ja, für was sollen wir denn beten? Und dann sagt die, doch klar, dass wir gewinnen. Für den Sieg. Friedensgebet. Für den Sieg. Bei mir hat sich alles rumgedreht. Kämpfen für den Frieden. Frieden schaffen ohne Waffen. Aber die ganzen Koordinaten meines Weltbildes sind verdreht, seit ich da war. Und dann kommt dazu der Kommunismus in der Ukraine, in Russland, dahinter der Krieg und mitten im Krieg die große Katastrophe des Holocaust. Wusste nicht, dass in der Ukraine über 2000 Orte sind, wo Juden einfach umgebracht worden sind, vor Ort. Draußen, vor der Tür, rausgejagt, gekillt. War neulich in der Frankfurter Allgemeinen ein Artikel dazu. Man hat sie nicht in Auschwitz oder Sobibor, nee. Und da waren wir in einem Ort, der heißt Sabolotiv, ich zeige nachher ein Bild. Da hat man einfach die 1200 Juden, die da waren, erledigt und zugeschüttet, Schluss. Wir beten also um Frieden und Versöhnung. Zu wem? Kleine Reflexion über das, was wir da tun, wenn wir beten. Wir beten zum Vater Jesu Christi, zu dem Gott des Abraham, Isaak und Jakob und sagen, bist du, gehen wir nochmal zurück bitte, bist du nicht unser Vater? So wie Jesaja das gesagt hat, Kapitel 63. Hat zu Gott gesagt, bist du nicht unser Vater? Und wir beten zu diesem Vater im Himmel um Frieden für die Ukraine und können deshalb unmöglich an dieser Geschichte vorbeigehen, die in diesem Land nie richtig bearbeitet worden ist. Ist alles zugedeckt. Man hat die Judenmorde als Opfer des Faschismus tituliert und jeder spürt, das ist nicht die Wahrheit. Jetzt kommt Sabolotiv. Da seht ihr jetzt das kleine Bild oben, so hat das Denkmal ausgesehen für die Faschisten. Und der Bürgermeister hat gesagt, Wahrheit, wir müssen das Denkmal erneuern. Und innerhalb von 2 Monaten haben die das Denkmal erneuert und da steht es drauf, dass es für die Juden gemünzt ist. Und als wir da fertig waren mit der Einweihung von dem Denkmal an dem 7. Juli 23, da war ich nochmal da auf dem Hügel. Gerade in dem Moment, als die Sonne direkt auf den Davidstern geschienen hat. Das ist eine schwarze Marmorplatte. Das Schwarze ist weg. Die Sonne strahlt. Für mich sowas wie ein Zeichen der Hoffnung, wo wir bekennen, was die Wahrheit ist, kommt ein Licht vom Himmel. Ich habe noch nie so eine Himmelserscheinung erlebt. Das hat mich tief berührt. Und deswegen bringe ich das Bild immer wieder, wenn ich davon erzähle, weil Gott bestätigt, es ist richtig. Wir müssen diese Geschichte aufdecken, wenn wir zum Vater Jesu Christi, zum Gott Abrahams, Isaak und Jakob, um Frieden für uns und für unsere Zeit beten. Geht nicht dran vorbei, ist dasselbe. Buße und Sündenbekenntnis. Bekenntnis der Erwählung Israels. Kannst du das nächste Bild? Diese 3 Priester, die da stehen, sind orthodox, griechisch-katholisch und römisch-katholisch. Nach der offiziellen Theologie gibt es keine Erwählung Israels mehr. Und die stehen hin und bekennen das, nachdem wir 3-4 Mal dort waren und sie gemerkt haben, geht kein Weg dran vorbei. Das ist ein Wunder, was ihr hier seht. Wir sind von dort weitergefahren nach Kamieniec-Podolski. Das ist Chemnitz in Podolien. Ich habe gelernt, Holger, Chemnitz ist eigentlich ein slawisches Wort. Kamenitz, Steinbach. In Podolien gibt es eins, heißt auch Chemnitz. In Podolien, das ist bei der moldawischen Grenze, dort ganz weit drin. Und da haben brandenburgische Polizeisoldaten, Bataillon, an zwei Tagen im August 1941 23.600 Juden aus der Stadt in den Graben geschossen. Kann man sich nicht vorstellen, sowas. Und was machst du dann, wenn du da hinkommst? Als Deutscher. Ökumenisch. Geht nichts anderes als das. Was sagen Worte? Kann ich mich identifizieren mit dem, was unsere Landsleute damals gemacht haben? Man kann nur Gott bitten, hab Erbarmen mit uns und vor allem mit den Menschen dort. Stellt euch mal vor, was in diesem Land jüdisches Blut in die Erde getropft, geflossen ist. Überall. Und keiner hat sich gekümmert, weil jeder war Opfer. Und die Leute, die da jetzt wohnen, die waren früher auch woanders, sind auch weggejagt worden. Und Opfer kümmern sich nicht um Opfer, wenn sie nicht zu Segensträger werden, versteht ihr? Und deshalb war die Einheit der Christen, die Gemeinschaft der Heiligen mit dem Rabbi, mit Israel, der Leib Christi zusammenzurufen, unserer Bemühung, unserer Angelegenheiten. Und es ist gelungen. Stellt euch mal vor, alle Konfessionsvertreter beieinander auf einem jüdischen Massengrab. Das gab es meines Wissens so noch nicht. Versammelt auf Massengräbern mit dem Rabbi. Das wäre das nächste Bild. Und dann Schofarblasen. In Kostinzi, irgendwo in den Karpaten, so Richtung rumänische Grenze. Da hat man auch die Leute aus dem Dorf einfach rausgejagt. 396 Juden erledigt, zugeschüttet, weg. Die ganze Gegend ist voll mit solchen kleineren Holocaust-Erinnerungen. Und da stand ich mit dem Oberrabbiner so Hand in Hand und wir haben gesungen, Hevenu Shalom Alechem. Kennt ihr alle das Lied, ne? Wird oft übersetzt, wir wünschen Frieden. Das heißt aber, wir bringen. Und das bedeutet, wir miteinander bringen wir den Frieden Gottes in diese Situation, an diesen Ort, teilen ihn miteinander. Ich vergesse den Händedruck des Rabbi nicht. Der war vorher kaum im Gespräch, kannte ihn nicht, er kannte uns nicht. Und diesen Moment mit ihm, Hevenu Shalom Alechem. Nachher hat er uns auf Deutsch eine kleine Ansprache gehalten. Kribbelt. Versöhnung ist erlebbar. Und dann hat die Esther aus der messianischen Gemeinde dort 396 Namen der Opfer, nur die Namen, gelesen. Die gibt es in Yad Vashem. Da gibt es diese Namen von den Massenmordorten. Und der hat die gelesen. Ich habe gedacht, die hört nicht auf. 10, 15 und immer weiter. Und auf einmal begann ein richtiger Sturm. Der Himmel war schon ein bisschen grau bedeckt. Und der Sturm wurde stärker. Fette schwarze Wolke über uns. Und ich sage zu meiner Frau, wenn da die Hälfte runterkommt, schwemmt uns das Wasser weg. War wirklich bedrohlich. Das Zelt da, das hat gewackelt und gebebt und vier Männer mussten das heben. Und als sie dann fertig war mit dem Namen, das dauerte ja eine Weile, dann war der Wind plötzlich ganz ruhig. Und dann war wieder so ein Zeichen am Himmel. Das ist kein Fake. Alles war grau, voll mit Wolken und direkt über uns dieses Loch. Was sage ich mit diesem Bild? Ich sage, Himmel und Erde kommen in Bewegung, wo Buße getan wird, wo wir Gottes Zutrauen empfangen und wo wir merken, er wendet sich nicht ab von uns, sondern wendet uns zu. Finale. Ich erzähle euch das alles, weil ich damit deutlich machen möchte, welche Berufung wir haben, wenn wir Gott ernst nehmen mit seinem Segen, mit seinen Absichten, mit seinen Perspektiven. Segen empfangen, um Segen zu bringen. Gottes Namen auf sein Volk legen und über der Welt aussprechen. Habe ich noch ein Bild? Jawohl. Das war in Ivano-Frankivsk auf einem jüdischen Friedhof, der auch Massenmordplatz war. Waren alle Religionsvertreter da, orthodoxe Kirche, griechisch-katholisch, katholisch, Pfingstler, Adventisten, jüdische Gemeinde, messianische Gemeinde und wir vier evangelische Lutheraner. Und dann den Segen zu sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Shalom und Frieden. Versteht ihr, diese Gemeinschaft der Heiligen, dieses Miteinander im Leib Christi, inklusive aller Heiligen, das heilt. Das gibt Kraft. Das bedeutet Versöhnung. Ich habe am Anfang gesagt, mein Junior, ein Handwerker, da gesagt, Vater, du musst vom Ende her denken, nicht schnelle Lösungen. Da habe ich gesagt, ja, hast recht. Das Ende, was Gott will, ist Versöhnung, Frieden in unserem Herz und die Gewissheit, dass Gott uns nicht allein lässt mit dem, was wir erleben. Dazu hat Christus uns berufen und autorisiert. Und deshalb gehen Versöhnungswege weiter. Im Juli, 27. Juli, planen wir die nächste Gruppenreise in die Ukraine, wo es dann bis nach Vinnytsia geht und wir an solchen verschiedenen Plätzen diese Erfahrung vertiefen und teilen mit unseren Schwestern und Brüdern dort. So, danke, dass ihr das so lange ausgehalten habt. Amen.